Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Mutter aller Therapieformen, wie sie auch genannt wird. Es geht um die Entgiftung. Was ist eigentlich eine Entgiftung und wieso sollten wir alle regelmäßig entgiften? Um diese und weitere Fragen rund um dieses Thema zu klären, habe ich mir eine großartige Expertin zum Interview eingeladen, und zwar Michaela Giersch. Sie ist heute zu Gast im Podcast. Sie ist eine kölsche Frohnatur, die heute mit eigener Praxis im Süden Deutschlands zu Hause ist. Sie ist seit sage und schreibe 1990 Heilpraktikerin. Ihre eigene Praxis mit Schwerpunkt auf Phytotherapie betreibt sie seit 1996 und sie lehrt auch, also sie gibt ihr Wissen in Kursen und Seminaren weiter zum Thema Heilpflanzen seit 1997. Also sie hat einen Wahnsinns-Wissensschatz und ich freue mich wahnsinnig, sie heute hier begrüßen zu dürfen. So, jetzt habe ich genug gequasselt. Jetzt lasse ich dich mal zu Wort kommen. Ganz herzlichen Dank, dass du heute da bist, Michaela Giersch.
Ja, sehr schön, Melanie. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich finde das ganz toll. Du hast schon ganz viel von mir erzählt. Vielleicht kann ich noch ergänzen, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. Sehr 1990 habe ich meine Abschlussprüfung gemacht zur Heilpraktikerin in Hamburg. Und vorher musste ich schon einige Jahre warten, bis ich die Ausbildung beginnen konnte, weil ich mich nämlich eigentlich schon seit meiner Jugend für Heilpflanzen interessiere und ich mindestens 25 sein musste, um die Prüfung beim Gesundheitsamt zu machen. Ich habe dann eine 3-jährige Ausbildung in Hamburg gemacht. Das heißt, ich musste erst mal 21 werden, um das zu machen. Und habe bis dahin auch ein bisschen gejobbt, in einem anthroposophischen Altersheim gearbeitet, in der ambulanten Pflege. Und um dann meinen Beruf zu erlernen, den ich jetzt schon so lange ausübe.
Und wahrscheinlich auch Berufung, so wie sich das anhört.
Ja, das ist ein ganz großes Glück, dass ich das so schnell wusste, weil ich den Beruf auch gar nicht kannte, Heilpraktikerin. Wir sind nie zum Heilpraktiker gegangen, wir sind ganz normal zum Arzt gegangen und ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich habe das dann über meine damalige Tai-Chi-Lehrerin mitbekommen, die auch die Ausbildung gemacht hatte. Und so bin ich da reingeschlittert.
Toll, ja. Klasse. Ja, ich durfte dich ja ganz kurz letztes Jahr bei einem Seminar kennenlernen, das du zusammen mit Ursel Büring gemacht hast, geleitet hast. Und ich war einfach direkt total hin und weg von dir, weil du so einen Wahnsinnswissensschatz hast, den du auch so eine ganz, ganz tolle, charmante Art und Weise vermitteln kannst. Und seitdem war ich auch heiß darauf, dich für den Podcast hier zu gewinnen.
Das ist ja
und wir haben ja jetzt eben das Thema Entgiftung. Mhm. Bevor wir da in dieses Thema tiefer einsteigen, es geistern ja so verschiedene Begriffe herum. Entschlacken, Detoxen, Blutreinigung, Entgiften. Magst du da mal kurz sagen, ob das alles das Gleiche ist, ob es da Unterschiede gibt und was das genau bedeutet?
Ja, schlussendlich bedeutet das alles das Gleiche. Es ist nur so, dass das eine vielleicht ein bisschen cooler klingt als das andere. Detox klingt natürlich als irgendwie ein bisschen moderner als Blutreinigung. Da kann man sich wenig drunter vorstellen. Das ist auch so ein bisschen verwirrend, finde ich. Da denkt man vielleicht eher mal an Dialyse oder sowas, Blutreinigen. Aber das ist wirklich der älteste Begriff eigentlich für das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Für mich persönlich ist der Begriff Entgiften eigentlich der reellste, sag ich mal. Der bringt es auf den Punkt, worum es geht. Entschlacken, das ist wieder so ein Begriff, der viele ein bisschen ratlos zurücklässt, weil viele sich eben fragen, ja, wie jetzt, was sind denn Schlacken? Was haben die in unserem Körper zu suchen? Also da muss man dann doch immer ein bisschen weiterdenken schon. Von daher meint eigentlich alles das Gleiche, aber sind eben verschiedene Begriffe.
Ja. Wir bleiben heute beim Begriff Entgiftung. Ich finde den auch irgendwie am griffigsten und am schlüssigsten. Darunter kann ich mir auch das meiste irgendwie vorstellen.
Genau, und es ist ja auch wirklich so, dass im Körper beim Stoffwechsel einfach auch Stoffe anfallen, die, wenn sie nicht ausgeschieden würden, eben auch toxisch oder giftig wirken würden. Kann man sicherlich jetzt nicht mit einem Fliegenpilz vergleichen, aber das sind einfach Stoffe, die uns dann zusetzen und schaden. Von daher passt der Begriff auch wirklich.
Ja. Sag mal, also wie funktioniert eigentlich die körpereigene Entgiftung? Also wir haben ja Entgiftungsorgane, also wir entgiften selber. Welche Organe sind da konkret an diesem Vorgang beteiligt und wie funktioniert eben diese körpereigene Entgiftung?
Ja, wenn du gestattest, würde ich vielleicht ein kleines bisschen weiter ausholen, weil eigentlich ist das Entgiften ja die Endstation.
Ja.
Und da kommen wir auch gleich hin, aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir uns vielleicht erstmal überlegen, was da eigentlich entgiftet werden soll und warum überhaupt und wie.
Ja.
Und wenn wir uns das mal vorstellen, also was da alles permanent in unserem Körper abläuft, wenn wir das alles wüssten, würden wir, glaube ich, wahnsinnig werden, weil so viele Sachen gleichzeitig stattfinden. Aber wir nehmen etwas zu uns, um einfach mal so ganz handfest anzufangen. Wir essen irgendwas und das Ganze muss ja irgendwie verwertet werden. Das nährt uns. Also wandert das durch unseren ganzen Verdauungstrakt, wird wunderbar aufgeschlüsselt. Voraussetzung dafür, und deswegen ist das Thema nämlich wirklich richtig interessant, ist natürlich, dass unsere Verdauung dafür auch schon ordentlich funktioniert. Das heißt, ich fange an, ordentlich durchzukauen. Die Voraussetzung ist, dass mein Magen ausreichend Magensaft produziert, damit die Speisen weiter zerlegt werden können. Dann braucht sie auch noch eine Gallenflüssigkeit und einen Bauchspeichel, damit es auch noch weiter zerlegt wird. Und dieser aufgeschlossene Nahrungsbrei, der gelangt dann schließlich in den Dünndarm. Und dort werden dann die Nährstoffe ins Blut aufgenommen und versorgen dann unseren ganzen Körper, unsere ganzen Körperzellen. Was man sich immer nicht so richtig vorstellen kann, ich finde das Thema sowieso äußerst abstrakt, ist das, wie funktioniert das eigentlich, dieser Nährstofftransport aus dem Blut zu unseren Körperzellen? Das ist, viele haben die Vorstellung, ja, da geht halt ein Blutgefäß irgendwie hin, aber das funktioniert keinesfalls so, sondern transportiert werden die Nährstoffe über unseren Blutkreislauf, der hauptsächlich zu 70% aus ganz vielen, ganz, ganz kleinen, feinen Haargefäßen besteht, so fein, feiner als Haare, aber sie werden trotzdem so genannt, so fein, dass wir sie nur mikroskopisch überhaupt sehen können. Und diese Nährstoffe, die dann durch dieses ganz, ganz kleine, durch diese ganz kleinen Gefäße transportiert werden, die müssen dann auch noch eine Wegstrecke zurücklegen zu den Zellen, in die sie dann schließlich geschleust werden sollen. Und diese Wegstrecke, das ist eigentlich der interessanteste Bereich oder der interessanteste Teil des Themas Entgiftung. Die Nährstoffe müssen ja auch wieder raus aus den Zellen und werden dann wieder abtransportiert, gelangen ins venöse System und werden dann, und das war ja deine Frage am Anfang, über die Ausscheidungsorgane ausgeschieden. Ausscheidungsorgane kann ich vielleicht auch gerade einfach nochmal sagen. Also ich sage gleich nochmal was zu diesem Transitweg, der nämlich der interessanteste Teil des Themas Entgiftung ist. Ausgeschieden werden diese Stoffwechselendprodukte, also das, was dann im Prinzip nach der Verwertung von Nährstoffen übrig bleibt, klassischerweise natürlich über die Nieren mit dem Urin, über den Darm mit dem Stuhl. Die Leber macht viele Stoffwechselendprodukte dann auch, bringt die überhaupt erst in eine ausscheidungsfähige Form, sodass es mit Stuhl und Urin ausgeschieden werden kann. Also die Leber ist ja als das größte Entgiftungsorgan auch allgemein bekannt. Über die Haut werden Giftstoffe ausgeschieden. Der Schweiß, der kann Stoffe ausscheiden, die wasserlöslich sind, die sonst auch über die Nieren ausgeschieden werden. Also die arbeiten im Teamwork. Und über die Lunge können wir Säure abatmen. Also das sind mal so die ganz grob die Ausscheidungsorgane. Soll ich weitererzählen oder willst du eine Frage stellen zwischendurch?
Also ich finde das super, super, super spannend. Vor allem auch, das war gut, dass du das vorweggenommen hast, warum müssen wir überhaupt entgiften und was entgiften wir dann? Ne? Was ich jetzt noch irgendwie spannend fände, wäre zu erfahren, also auf jeden Fall mehr über diese Transportwege zu erfahren. Und wann es denn zu so einer eingeschränkten Entgiftungsfähigkeit des Körpers kommt. Also eigentlich haben wir ja alles, was wir brauchen, um, ja, um diesen Prozess in Gang zu bringen. Aber es kommt ja eben allzu häufig vor, dass dieser Prozess eingeschränkt ist, dass der nicht mehr richtig funktioniert. Woran liegt das?
Ja, also fangen wir noch mal ganz kurz an mit dieser sogenannten Transitstrecke, also dieses Stückchen zwischen den Haargefäßen und den Zellen. Also noch mal ganz kurz in Erinnerung gerufen, Nährstoffe werden mit dem Blut transportiert, gelangen dann in die kleinen Haargefäße und müssen dann irgendwie in die Zellen gelangen und das Gleiche wieder raus. Und was auch immer wieder sehr abstrakt von der Vorstellung her ist, ist, dass unsere Körperorgane in so einer Art Meer schwimmen. Also der Begriff Bindegewebe spielt dabei eine Rolle. Aber auch da ist es wieder, du merkst schon, es ist ein bisschen komplizierter, aber auch da unterscheidet man verschiedene Arten von Bindegewebe. Wir haben das Bindegewebe, was Sehnen und Bänder und Knorpel zum Beispiel herstellt. Wir haben Bindegewebe, was für andere Organe zuständig ist. Aber das Bindegewebe, was für uns jetzt interessant ist, das hat einen ganz bestimmten Namen, das heißt nämlich das interstitielle Bindegewebe. Klingt total kompliziert, wird auch gerne, und das passt vielleicht jetzt besser, als Zwischenzellraum bezeichnet, als Matrix, um das gleich nochmal einen anderen Begriff, der vielleicht ein bisschen moderner klingt, einzuführen, oder auch als Pischinger Raum, weil nämlich der Alfred Pischinger, ein österreichischer Frauenarzt, sich damit ganz intensiv wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Und das ist genau dieser Raum zwischen den Haargefäßen und zwischen der Zelle. Und in diesem Raum finden sich auch ein paar elastische Fasern, aber da befindet sich hauptsächlich Wasser, aber auch Nervenendigungen, Hormonzellen, da finden sich Lymphgefäße, die alles, was da so im Zwischenzellgewebe rumschwimmt und abtransportiert werden soll, abtransportieren. Und das passiert permanent. Also immer wieder müssen eben die Nährstoffe diesen Weg passieren, wie so eine Art Transitstrecke, und müssen auch wieder zurück. Und im Normalfall merken wir das gar nicht, dass das irgendwie überhaupt Probleme machen könnte. Aber jetzt stellen wir uns einfach mal vor, dass beispielsweise durch eine einseitige Ernährung, durch eine sehr hohe fleischlastige Ernährung, viele tierische Eiweiße, sehr, sehr viele Eiweiße anfallen, die verdaut werden müssen. Und normalerweise kann unsere Niere, die, wenn sie gesund ist, eine bestimmte Menge an Eiweißen selbstverständlich ausscheiden. Aber selbst eine gesunde Niere kann nicht zu viel Eiweiß ausscheiden. Mhm. Und dann kommt es auf einmal zu einer quasi zu vielen Eiweißabbauprodukten, die das Blut eventuell säuern könnten. Also Harnsäure ist zum Beispiel so ein Produkt, was beim Eiweißstoffwechsel entsteht und unser Blut kann nur ganz, ganz feine Schwankungen im pH-Wert tolerieren. Und alles, was diesen pH-Wert ins zu saure verschieben lässt, ist gefährlich, ist lebensgefährlich. Deswegen parkt unser Körper diese Harnsäure. Ich will bei dem Beispiel einfach kurz bleiben, weil das kennt man. Parkt die Harnsäure quasi im Bindegewebe. Und im Extremfall, und vielleicht kennst du da auch Leute aus deiner Familie oder im Umfeld, kann das auch dazu führen, dass sich die Harnsäure in Gelenke legt, auskristallisiert und zum Gichtanfall führt. Also das ist so ein Beispiel, da kann man das ganz gut verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Wenn jetzt der Blut-pH-Wert sich wieder verändert, dann kann das Blut auch wieder Stoffe aufnehmen und ausscheiden. Aber immer wieder passiert es, dass Stoffe eben im Bindegewebe geparkt werden. Und im Normalbetrieb passiert das, wie gesagt, ohne dass wir es merken. Aber es wird dann zur Belastung, wenn eben entweder zu viel anfällt, weil wir halt eben, wie gesagt, uns zu einseitig ernähren, um bei dem Beispiel zu bleiben. Oder deswegen taucht sowas auch sehr häufig eben bei vorerkrankten Menschen auf oder auch eher so im höheren Alter, wenn unsere Organe in ihrer Tätigkeit einfach schwächer werden. Oder wenn beispielsweise eine Leber belastet ist oder vorerkrankt ist oder eine Niere vielleicht infolge von so und so viel Blasenentzündung doch noch eine Nierenbeckenentzündung irgendwann mal mitgenommen hat. Und dann summieren sich einfach so die Dinge, die unsere Ausscheidungsorgane eben auch schwächen können. Und dann fällt einfach auch im Normalbetrieb eben mehr an, als der Körper so mit seinen Organen ausscheiden kann.
Ja, darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen? Ja, ist es dann so, dass sich das, also du sagtest gerade, dass sich diese Stoffe im Bindegewebe absetzen, einlagern. Ist das dann so, dass sie sich in diesem Transitraum auch ablagern?
Mhm. Genau, das ist so. Also ich weiß nicht, ob du mal von Buchinger gehört hast. Das ist der Papst quasi des Heilfastens nach Buchers. Und der hat auch eine ganze Dynastie hinterlassen. Ich glaube, die Hälfte seiner Nachfahren sind Ärzte und die haben auch sehr intensiv zu diesem Thema Schlacken geforscht. Mhm. Also das wäre jetzt ein anderer Begriff für diese Stoffwechselendprodukte. Ja. Und die unterscheiden auch ganz klar zwischen endogenen Schlacken und exogenen Schlacken. Mhm. Und ich denke, das ist auch nochmal so ein interessantes Thema. Also die endogenen Schlacken, das sind die eben beim ganz normalen Stoffwechsel ständig anfallen. Also Harnsäure, Harnstoff, aber auch Bilirubin, also Abbaustoff von roten Blutkörperchen. Also eine ganze Menge Ammoniak. Mhm. Das muss alles ausgeschieden werden. Das passiert ständig.
Das, was im Körper quasi passiert.
Genau, das, was im Körper einfach im ganz normalen Ablauf so übrig bleibt. Und jetzt ist es ja so, dass wir nicht in einer Blase leben, sondern wir sind allen möglichen Umweltbelastungen ausgesetzt. Ich denke, in unserem Kreis, wir sind schon auch aufmerksam und bewusst und achten auf unsere Ernährung, Bio und so weiter. Aber das machen ja jetzt nicht alle. Das heißt, viele ernähren sich eben auch so, dass so viele Zusatzstoffe noch dazukommen. Denk an die Konservierungsstoffe, die synthetischen Emulgatoren oder auch über die Haut werden Stoffe aufgenommen, die einfach sich anlagern im Gewebe. Da kommt halt eins zum anderen, nimm dann noch irgendwie Umweltbelastung aus der Luft dazu und so. Addiert sich das eigentlich ständig und unser Körper ist quasi irgendwann dann auch überfordert damit. Und das sind alle Stoffe, die, weil sie zu viel sind, eben auch, also ich spreche jetzt ein bisschen vereinfacht, im Bindegewebe abgelagert werden. Deshalb eben, um da auch eine Brücke schon mal hinzuschlagen, es doch auch deutliche Unterschiede gibt bei älteren Menschen, die sich gesund ernähren und viel bewegen und denen, die halt eher so zu den Couch-Potatoes gehören, sich ungesund ernähren, weil die Gelenke einfach natürlich auch dann betroffen sind.
Ja. Also im Prinzip, also und genau das ist es eben, was die Entgiftungsfähigkeit unseres Körpers dann auch letztlich einschränkt. Ne? Also einmal die Einflüsse von außen, falsche Ernährung, die Umwelteinflüsse. Das, was unser Körper quasi an schlechten Stoffen, sage ich mal, aufnimmt und innerlich verstoffwechseln muss, aber auch das, was innen passiert. Ne? Also die Stoffwechselendprodukte, die dann vielleicht irgendwann einfach zu viel werden.
Mhm, genau, das summiert sich eben einfach so über die Jahre. Und ich finde so dieses Bild vom Fass, das überläuft eigentlich ganz gut. Und mit diesem Thema Entgiften kann man halt mal so einmal den Hahn ein bisschen aufdrehen und den Spiegel wieder ein bisschen senken.
Ja,
das ist schon so, Also es passt eigentlich immer ganz gut, so dieses Bild.
Das Bild hatte ich auch gerade tatsächlich im Kopf. Einfach so diese vielen Einflüsse, diese vielen Dinge, auch wenn sie noch so klein sind, summieren sich aber halt irgendwann. Und es ist ja auch nicht so, dass man es direkt von heute auf morgen merkt. Das summiert sich einfach über die Jahre. Und irgendwann, wie du sagst, ist dann eben ein Körnchen zu viel reingeplumpst und dann läuft es über. Ne? Und was passiert denn dann eigentlich? Also was passiert, welche Folgen hat das, wenn wir nicht mehr richtig entgiften können?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also was passiert ist, wenn wir uns das mal so vorstellen, der Pischinger hat gesagt, und da ist er schon lange nicht mehr alleine, sondern das ist eine gängige Meinung, dass unser Zwischenzellgewebe, dieses interstitielle Bindegewebe, von dem wir eben sprechen, diese Transitstrecke, dass das eigentlich so das große Regulationssystem unseres Körpers ist. wenn wir uns eben vorstellen, es werden ja nicht nur Nährstoffe in die Zellen gebracht, sondern es werden auch Hormone transportiert. Es werden Nervenreize weitergegeben. Es gibt Immunzellen, die da drin rumschwimmen. Und jetzt stell dir mal vor, dass dieses Sieb quasi verstopft ist. Dann ist das einfach schwierig. Also die Informationsweitergabe, die Kommunikation ist eingeschränkt. Und in der Naturheilkunde spricht man ja immer davon, dass man so den inneren Arzt aktivieren will, die Selbstheilungskräfte aktivieren will. Im TCM, in der traditionell chinesischen Medizin, sagt man Qi dazu. Also es gibt viele Bilder dafür, aber ein Fachbegriff wäre die Homöostase. Der Körper versucht immer, das Gleichgewicht wiederherzustellen durch ganz viele Reaktionen auf Einflüsse. Und diese Fähigkeit zur Selbstregulation, die ist eben gestört, so vermutet man, wenn dieses Sieb eben verstopft ist. Das heißt, Befehle werden nicht mehr weitergegeben und es kommt eben zum mangelnden Abtransport. Und wie sich das dann anfühlt, das sind so ganz, ganz unspezifische Beschwerden. Was mir natürlich auch manchmal Probleme macht, das jetzt so ganz genau zu benennen. Aber bei Müdigkeit, ja, es gibt tausend Gründe für Müdigkeit, es gibt tausend Gründe für Kopfschmerzen, es gibt tausend Gründe dafür, dass man morgens nicht aus dem Bett kommt oder sich schlapp fühlt. Es sind eher so ein bisschen so diese Beobachtung irgendwie, früher war ich nie krank, aber jetzt kommen so ein Zipperlein nach dem nächsten und irgendwie erhole ich mich auch gar nicht mehr so schnell. Und ja, und ich hatte vorhin das Beispiel der Harnsäure genannt. Das ist jetzt so ein ganz typisches Symptom. Wir haben ja sehr viel mit Erkrankungen des Bewegungsapparats zu tun. Also die sind ganz wesentliche Erscheinungen, aber auch hormonelle Störungen. Also das kann wirklich ganz, ganz viel sein. Und deswegen, du hattest diesen Begriff am Anfang verwendet, Mutter aller Therapien, ist es für mich zum Beispiel jetzt in der Praxis das A und O, gerade bei chronischen Erkrankungen eben erstmal so eine gescheite Entschlackungskur durchzuführen oder Frühjahrskur, um überhaupt die Selbstheilungskräfte eben wieder walten zu lassen.
Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mal gedacht, vor allem ist der Darm so unglaublich wichtig, damit wir die Nährstoffe aufnehmen können. Aber dann im nächsten Schritt oder wahrscheinlich im übernächsten Schritt, aber irgendwann müssen ja diese Nährstoffe eben in die Zelle gelangen. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn dieses Sieb verstopft ist und die Endprodukte nicht raus können, dann können aber ja auch die Nährstoffe nicht in die Zelle rein, ne?
Ja, genau. Also für mich sind das beides wirklich, du hast das wunderbar gesagt, das sind also für mich naturheilkundlich, du hast schon gesagt, ich bin jetzt seit 30 Jahren in meinem Beruf und ich merke, dass es eigentlich immer stärker reduziert wird auf das Wesentliche und das ist wirklich der Darm, der gesund sein muss. Thema Darmsanierung ist einfach nochmal ein anderes Thema natürlich, aber und das Thema Entgiftung, damit einfach nicht nur der Nährstofftransport gut funktioniert, sondern auch der Abtransport von Giftstoffen.
Ja,
stimmt, das ist ganz richtig, genau.
Und sag mal, es gibt da ja jetzt verschiedene Arten, Ansätze, so eine Entgiftung durchzuführen. Ja. So super kompliziert ist es ja letztlich nicht.
Nee, ist es nicht.
Das ist so das Sympathischste. Also das
finde ich auch. Dran. Ja, also ich denke, dass das Gründlichste, das mache ich auch jedes Jahr, ist das Heilfasten. Das ist schon irre, was das einfach bringt. Aber was ich in meiner Praxis eben immer empfehle und was ich auch jedes Jahr mache, da schließt sich dann immer an meinen Heilfasten, aber das empfehle ich auch ganz unabhängig davon, sind eben diese klassischen Kuren über 4 bis 6 Wochen, die man traditionell im Frühling macht, um einfach eben auch prophylaktisch, also für mich gehört das einfach so zur Gesunderhaltung dazu und nicht erst dann, wenn man merkt, dass man vielleicht das ein oder andere Zipperlein hat. Das kann man wunderbar begleitend machen. Da muss man jetzt nicht sein ganzes Leben umkrempeln. Das ist mir ganz wichtig, weil ich einfach selber ein Genussmensch bin. Ich weiß, dass das wirklich schwierig ist, starken Verzicht zu üben, aber es ist natürlich schon so, wenn man so eine Kur macht, dass ich auf jeden Fall immer drauf dränge, dass ausreichend getrunken wird. Das ist ganz wichtig. Nicht Kaffee, sondern eben möglichst Wasser oder dünne Tees oder dünne Saftschorlen, damit auch das, was da gut gelöst wird, auch ausgeschieden wird. dass man sich bewegt, rausgeht an die frische Luft und dass man versucht, eben so seinen Genussmittelkonsum zurückzufahren. Und da zählt für mich auch Süßkram und Fleisch dazu. Und mir gefällt deswegen auch dieses Einbinden in diese klassische Fastenzeit gut, weil viele Leute da sowieso sensibilisiert sind und sich immer wieder mal das ein oder andere Projekt Süßigkeiten verzichten, nicht mehr rauchen und Alkohol und so vornehmen. Aber das ist nicht zwingend nötig. Ich finde dieses Bild mit dem Fass, was, wo man einfach was ablässt, finde ich gut. Also es ist ganz, ganz niedrigschwellig im Prinzip. Das kann jeder machen, ne?
Ja.
Auch wenn jeden Abend weiter Schnitzel gegessen wird.
Das heißt, zum einen hast du jetzt gerade das Heilfasten erwähnt. Ja. Das ist natürlich eine relativ extreme Form, wo man wirklich dann über eine gewisse Zeit nur noch trinkt, ganz auf Essen verzichtet. Und es gibt aber eben auch Formen, die sich wesentlich besser in den Alltag einbauen lassen. Also ich denke jetzt gerade an meine Schwester. Wir haben mal versucht, also so eine Heilfastenkur zu machen. Bei mir hat es ganz gut geklappt. Ich hatte aber auch Zeit. Sie als Selbstständige mit zwei Kindern, das war einfach super stressig und anstrengend für sie. Und das hat einfach nicht gepasst. Und jetzt macht sie das eben auch häufiger mal über die Ernährung, dass sie einfach umstellt. Aber noch isst und auch satt wird. Also man kann eine Entgiftungskur machen und sich dabei immer noch satt essen, richtig?
Auf jeden Fall. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Also man macht es wirklich, wirklich begleitend so im Alltag.
Ja.
Und das funktioniert auch trotzdem. Und ich erlebe sogar oft, das ist eigentlich das Interessante, also ich empfehle das wirklich quasi routinemäßig bei mir in der Praxis hier bei uns im Dorf. Die Apotheke hat auch immer schon alles vorrätig, damit es noch geschmeidiger läuft. Aber ich empfehle das wirklich, wirklich ganz oft. Und die Leute, wenn sie mal anfangen damit und so auch merken, dass sie sich vielleicht ein bisschen wohler fühlen, dann auch nochmal Lust haben, ein bisschen genauer auf andere Sachen zu schauen. Also oft ist das so ein Einstieg überhaupt. Mhm. Aber oft auch nicht. Man macht es dann einfach, ja.
Ja, das finde ich ist auch ganz toll an dieser, also an Entgiftungskuren generell. Man fühlt diesen Erfolg ziemlich schnell, finde ich. Also schon nach kurzer Zeit habe ich immer das Gefühl, dass ich besser rauskomme, dass ich irgendwie fitter bin. Und das gibt so einen Ansporn, finde ich, wenn man da so schnell ein Erfolgserlebnis auch verspürt.
Also ja, das ist so.
Gerne.
Ja, also es ist allerdings nicht immer so. Also manchmal stellt sich der Erfolg auch erst ein bisschen später ein, wenn man so eine Kur beendet hat. Ich empfehle eben, so eine Kur immer über 4 bis 6 Wochen zu machen und dann aber auch richtig konzentriert und konsequent. Viele, es gibt ja da die unterschiedlichsten Arten, was man machen kann. Und und da bewährt es sich einfach dann wirklich mal 4 bis 6 Wochen konzentriert auch bei der Sache zu bleiben. Und du beschreibst das jetzt sehr positiv, finde ich toll, das ist gut. Also das kenne ich auch so, dass man schnell merkt, dass es besser geht. Aber eben manchmal zeigt es sich wirklich auch erst hinterher. Und gerade wenn die Leute so mit Gelenken Probleme haben, dann kann das auch manchmal so ein bisschen dauern. Aber es ist dann gut spürbar, dass sich die Gelenke, die Fingergelenke oder Kniegelenke, was auch immer da gerade ansteht, dass die sich wieder schmerzfrei bewegen lassen. Das ist schon sehr beeindruckend.
Stimmt, manchmal ist es auch so, dass es erstmal eine Erstverschlechterung gibt, ne? Weil das über die Haut natürlich äußern kann. Wenn ich ein Typ bin, der stark über die Haut entgiftet, dann kann auch schon mal so das ein oder andere Pickelchen im Gesicht erscheinen.
Ja,
so. Man riecht auch etwas anders.
Ja, genau. Das sind wirklich, oder der Stuhl verändert sich zum Beispiel. Mhm. Man muss natürlich häufiger pieseln. Vielleicht riecht auch der Urin ein bisschen anders. Ich selber neige auch immer so zu pickeln. Also ich blühe dann auch oft richtig auf. Es wird halt viel mobilisiert. Mhm. Und ich habe so eine kleine Anekdote, die ich immer gerne erzähle, weil das so wahnsinnig abstrakt ist, diese Vorstellung, was da eigentlich im Körper passiert. Aber so in meiner Anfangszeit, als ich meine Praxis hatte, so vor über 20 Jahren war das. Damals habe ich auch schon bei uns im Dorf Fastenbegleitung gemacht. Das mache ich jedes Jahr. Und da hatte ich dann einen Patienten, der mich vorher gefragt hatte, der auch schon mal gefastet hatte. Und der hatte gesagt, er hat so erhöhte Harnsäurewerte, bisschen erhöhten Blutdruck und erhöhte Cholesterinwerte. Und deswegen wollte er fasten, um das in den Griff zu bekommen. und hatte dann gefragt, können wir vielleicht nach dem Fasten mal eine Blutuntersuchung machen, um mal zu gucken, ob sich das wirklich gelohnt hat. Brachte dann also seinen Laborbefund mit und ich habe dann gesagt, ja klar, machen wir. Und dann haben wir so eine Woche, nachdem der aufgehört hat zu fasten, habe ich dann Blut abgenommen. Oh, dann hatte der echt richtig hohe Harnsäurewerte und Cholesterinwerte waren erhöht, die Leberwerte waren erhöht und ich dachte, oh Gott, was hast du jetzt gemacht? Das ist der Wahnsinn. Ich war richtig unsicher und dann war mir das ganz unangenehm, diesen Laborbefund mit ihm zu besprechen und ja, und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, wir warten jetzt einfach nochmal 2 Wochen und machen das nochmal. Und dann habe ich ihm 2 Wochen später nochmal Blut abgenommen und dann waren alle Werte total perfekt. Also alles war besser als vorher. Ja. Aber da ist mir erstmal so richtig klar geworden, was da eigentlich alles transportiert wird im Blut und was da abgeht und wie die Organe auch gefordert werden in so einer Situation. Das heißt, und das will ja auch raus, ne, was da im Blut dann aus drum transportiert wird. Deswegen zeigt sich das dann auch im Schweiß, auf der Haut, im Stuhl, im Urin. Ja. Und vielleicht auch in der Müdigkeit. Ne?
Ja. Da gibt es ja jetzt auch eine ganze Menge Pflanzen, die diesen Prozess unterstützen können. Ja. Kannst du da mal so ein paar Heilpflanzen benennen und inwiefern die unterstützend wirken können bei solch einer Entgiftungskur?
Ja, gerne. Also grundsätzlich geht es darum, dass wir einfach die körpereigene Ausscheidungskapazität unterstützen. Das heißt, wir setzen Pflanzen ein, die die Darmtätigkeit anregen. Es gibt ja einige Menschen, die unter Verstopfung leiden. Da würde ich auf jeden Fall an Leinen und Flohsamen zum Beispiel denken. Das würde ich immer noch begleitend, wenn so die Tendenz zur Verstopfung besteht, mit einsetzen. 3-mal täglich einen Esslöffel zwischen den Mahlzeiten parallel zu den anderen Sachen, die ich gleich sage, dann brauchen wir Pflanzen, die die Nierentätigkeit anregen, damit die anfallenden Säuren sind, dass eben ausgeschieden werden können. Und da denke ich natürlich an die Klassiker Brennnessel und Birke, die für mich auch in jede Frühjahrskur gehören. Ich denke auch an den Löwenzahn, der gleichzeitig auch wunderbar für die Leber ist, der Bruno von Arburg, Schweizer Naturarzt, der hat den Löwenzahn immer das Waschmittel für den Körper genannt. Das fand ich immer gut als Bild.
Total.
Ja. Dann brauchen wir auf alle Fälle auch noch, unabhängig vom Löwenzahn oder wir wählen den Löwenzahn dafür aus, Bitterstoffpflanzen. Denn die bitteren Pflanzen lassen auch die Galle gut fließen und mit der Galle werden Giftstoffe aus der Leber in den Darm ausgeschieden. Die Galle ist nicht nur für die Verdauung wichtig, sondern auch für die Entgiftung der Leber. Das wissen auch viele gar nicht. Deshalb will da auch Wermut, 1000-Güldenkraut und ruhig mal die auch kräftig bitteren Pflanzen denken können.
Ja.
Und ganz wichtig, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das wird nämlich ganz oft vergessen, brauchen wir auch Pflanzen, die das Lymphsystem anregen. Denn unser Lymphsystem, die Lymphgefäße, der Lymphkreislauf, ganz kurz nur erklärt, ist neben unserem Blutkreislauf der 2. Kreislauf in unserem Körper. Und die Lymphgefäße, die enden blind im Gewebe. Und die sind wie so kleine Staubsauger. Die saugen so eben auch Schlackenstoffe aus dem Gewebe und transportieren die dann ins venöse System. Und da setzen wir deswegen auch noch Lymphpflanzen ein, die diesen Lymphabfluss unterstützen, wie die Ringelblume zum Beispiel oder Steinklee oder auch der Waldmeister sind Pflanzen, die das wunderbar können.
Ja.
Lymphomarinen.
Und wie setze ich die Pflanzen dann am besten ein?
Also entweder als Tee, du machst eine ganz klassische Teekur. Das heißt, du solltest einfach einen Tee so zusammenstellen, dass du was für die Leber, was für die Niere, was für die Haut möglicherweise auch, also das wären unsere schweißtreibenden Pflanzen, Linde und Holunder, wenn man auch so das Schwitzen ein bisschen unterstützen möchte oder Ingwer. Also Leber, Niere, Haut. Für den Darm haben wir parallel dann den Leinsamen und den Flohsamen. Und für die Lymphe sollten wir uns dann auch für eine Pflanze entscheiden. Das heißt, die Teemischung sollte einfach eine schöne, blutreinigende Teemischung sein. So hat man das früher genannt. Das wäre eine Möglichkeit. Und davon trinkst du dann 3 Tassen täglich, immer frisch zubereitet, über 4 bis 6 Wochen, aber ganz konsequent. Gibt's viele tolle Mischungen auch. Aber ich finde immer schön, sich selber was zusammenzustellen.
Ja.
Und was ich total gerne mache, also das ist, da bin ich absoluter Fan von, schon seit Jahrzehnten mittlerweile, sind die Pflanzenfrischsäfte. Die gibt es mittlerweile nur noch von der Firma Schönberger. Früher war das mal, gab es Kneipp, also heute kennt man Kneipp nur noch als so Kosmetik oder Bodylotion, Duschgel und so. Gab es auch von anderen Herstellern, also ich habe da keine Aktien drin. Das ist einfach leider der einzige Anbieter. Und der Schönberger, das war auch ein Kneipp-Schüler, ein Schweizer Apotheker. Und die Idee geht auf Kneipp zurück. Kneipp hat ja am Allgäu gewirkt und der hat schwerstkranke Menschen nur mit Brennnesselsaft und Buttermilch geheilt und seinen Wasseranwendungen natürlich.
Ja.
Und das heißt, das sind Pflanzen aus Bioanbau, die geerntet werden, gepresst werden, werden dann in so kleine 200 Milliliter Fläschchen abgefüllt, ohne irgendwelche Zusätze, einmal pasteurisiert. Und dann nimmt man morgens und abends, ich mische immer Löwenzahn und Brennnessel.
Ja.
Also habe quasi zwei Flaschen, eine Flasche Löwenzahn, eine Brennnessel, nehme von jedem 15 Milliliter, da ist so ein kleiner Messbecher dabei, gebe das in ein Glas, fülle das Ganze mit Buttermilch auf. Man kann auch einen Apfelsaft nehmen oder Wasser. Das mache ich morgens und abends und das mache ich über 4 bis 6 Wochen.
Ja.
Es tut richtig gut.
Die habe ich auch tatsächlich im Biomarkt schon gesehen. Also
ja, die gibt es auch, ist sogar mittlerweile ein zugelassenes Arzneimittel, kostet die Flasche kostet nicht viel, 8 Euro oder so,
ja.
Reicht pro Woche. Und du hast halt neben den Pflanzenwirkstoffen auch noch die ganzen Spurenelemente, Mineralien, das Chlorophyll, was auch
Ja.
noch unser Bluten schön mit Sauerstoff oder die Sauerstoffbindung verbessert. Also das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache.
Toll.
Auch konzentrierter als Smoothies, also weil es einfach ein bisschen zielgerichteter noch ist.
Ja.
Könnte man ja auch sagen, ja, okay, dann mache ich das selber, aber es ist wirklich konzentriert.
Das heißt, für so eine richtig gute Entgiftungskur achte ich einfach, also zum einen nehme ich mir wirklich einen Zeitraum von so 4 bis 6 Wochen.
Das ist ganz wichtig, genau. Mhm. 2 Wochen bringt es einfach gar nicht.
Ja.
Das ist zu kurz, ja.
Und im Idealfall könnte ich sowas beginnen mit einer 7-tägigen Heilfastenkur, muss aber eben nicht sein. Ne? Und dann achte ich wirklich auf, wahrscheinlich auf eine Ernährung, die relativ säurearm ist, also so eine, ich sag mal, Basenfastenkur. Ne?
Ja, also ist, wie gesagt,
Beispiel.
Nicht zwingend nötig, ne? Aber also wenn jemand sagt, oh nee, das ist mir alles zu viel, deswegen mache ich es nicht, das wäre schade. Man kann das sehr gut machen, aber wenn man es richtig gut macht, klar, dann reduziert man einfach Fleisch, Zucker und all die ganzen Sachen. Logisch.
Und habe dann eben noch meine Basenfasten-Teemischung dabei, die ich wirklich auch ganz konsequent 3-mal am Tag für mich zubereite. Habe noch die Flohsamenschalen.
Ja, du hast jetzt Basenfasten gesagt. Also das Wort würde ich jetzt dafür gar nicht so gerne nehmen, weil das einfach nochmal so eine andere Richtung ist, das Basenfasten.
Ja.
Also da geht es wirklich darum, weil beim Basenfasten, da entlastet man vor allem. Aber es geht ja jetzt um das Anregen der Ausscheidungsorgane.
Ja.
Das heißt, ich würde ich einfach das Wort Entschlackungstee dann auch wirklich, wirklich
okay.
verwenden wollen. Genau.
Und und das ist im Prinzip auch schon der ganze Zauber, ne?
Und ja, kannst auch eine Tinkturenmischung zusammenstellen.
Ja.
Viele von uns machen ja auch gerne ihre Tinkturen, aber es ist eigentlich immer die gleiche Idee. Achte auf die Leber, die Nieren, den Darm.
Ja.
Darauf, dass du ausreichend trinkst, dass du gut schwitzt und mach das Ganze 4 bis 6 Wochen lang und mach immer wieder auch mal eine Leberpackung am besten mit einem schönen Schafgarbenleberwickel und das regelmäßig. Das ist das A und O. Jedes Jahr zu einem Zeitpunkt, der dir passt. Ich mache es immer im Frühjahr, weil es mir passt. Aber in der Praxis mache ich es natürlich so, wenn Leute kommen mit chronischen Erkrankungen, dass ich das dann mache, wenn es ansteht.
Ja, ich finde jetzt zum Herbst bietet es sich doch im Prinzip auch an, weil das ist doch auch etwas, womit ich mein Immunsystem nochmal ganz toll auch stärken kann, ne?
Genau, das ist so. Ja, das empfehle ich auch. Oft ist ja auch traditionell interessanterweise die 2. Fastenzeit.
Ja.
Bei den Christen eben die Adventszeit. Das finde ich immer ein bisschen zu spät, weil da ist dann meistens schon richtig kalt und man ist schon erkältet. Also, aber im November, wer das möchte, mir ist das häufig zu kalt, aber man kann das selbstverständlich auch dann anfangen auf alle Fälle oder man nimmt sich das einfach fürs nächste Frühjahr vor.
Ja.
Geht ganz, ganz hervorragend, ja.
Und sag mal, es gibt auch bestimmte Fälle, da ist so eine Entgiftungskur nicht ganz so ratsam, ne?
Genau. Also in der Schwangerschaft sollte man sowas zum Beispiel gar nicht machen. Da mobilisiert man eben viel zu viele Giftstoffe oder auch wenn die Nieren zum Beispiel krank sind. Also dann sollte man das auch nicht machen, weil das zu viel Stress bedeutet. Dann reduziert man das Ganze ein bisschen. Also es braucht in so einem Fall einfach wirklich auch eine medizinische Beratung. Das, wenn man gesund ist, kann man das wunderbar alleine machen. Da kann auch gar nichts passieren. Also Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Aber ich habe eigentlich in meiner Praxistätigkeit, außer dass die Leute sagen, boah, das schmeckt ja ekelhaft oder mag ich nicht oder trinke ich nicht regelmäßig. Oder einmal habe ich erlebt, unfassbar, dass eine Frau wirklich den Pflanzenfrischsaft mit Cola Light gemischt hat. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Das ist so völlig absurd. Aber normalerweise sind das eher so ein bisschen die Themen. Aber es wird gut vertragen. Aber eben die zwei Einschränkungen, die würde ich schon nennen wollen. Das ist wichtig. Ja.
Wie sieht das aus? Ich stille jetzt zum Beispiel noch. Das ja. dann auch immer noch so die Zeit, wo ich besser nicht entgiften sollte? Oder kann ich da auch schon anfangen?
Ich würde es nicht machen, lieber hinterher, weil, wie gesagt, du mobilisierst halt echt, echt viel und und das passt irgendwie dann wirklich nicht. Also lieber dann einfach auf eine gesunde Lebensführung achten und gut trinken und so. Aber das würde ich eher auf hinterher dann verschieben.
Ja. Ich habe es mir schon gedacht, aber ich wollte es trotzdem jetzt nochmal genau wissen.
Ja, sehr gut.
Ja, dann sind wir jetzt eigentlich schon fast am Ende.
Ja.
Gibt es etwas, was ich vergessen habe zu fragen oder etwas, was du da zu dem Thema auf jeden Fall noch ergänzen möchtest?
Nee, eigentlich nicht. Also ich denke, ich habe wirklich das Wichtigste gesagt. Was mir persönlich wichtig ist, ist eben, dass es alltagstauglich ist, dass es umsetzbar sein muss und dass ich bin selber so überzeugt davon, dass ich einfach nur anregen kann, dass jede für sich nach ihrer Form schauen sollte, die passt und möchte einfach die Regelmäßigkeit, die Prophylaxe ans Herz legen, denn es bringt einfach wirklich, wirklich eine Menge.
Mhm. Also ich muss nicht unbedingt warten, bis das Fass übergelaufen ist, sondern viel, viel besser ist, eben vorher anzusetzen.
Genau, ne? Ja.
Das mag ich eben an den Heilpflanzen so. Also ich nutze die eben zur Gesunderhaltung und das ist einfach, dafür sind die einfach traumhaft. Ich muss nicht warten, um krank zu werden. Also ich muss nicht warten, bis ich krank bin, um dann eben die Heilpflanzen für mich zu nutzen, sondern ich mag das einfach vorsorglich voll gerne.
Ja, das ist wichtig. Wir müssen einfach selber Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen. Voll. Das ist wirklich wichtig. Ja.
Absolut. Das war nochmal ein schönes Schlusswort. Das mag ich sehr.
Schön, danke.
Michaela, tausend Dank. Also es war wirklich super reich an Informationen. Und du hast es wieder für mich irgendwie so bestätigt. Du beschreibst wirklich diese komplizierten Abläufe so, dass ich hinterher Bilder im Kopf habe, mit denen ich wirklich was anfangen kann. Das finde ich total klasse. Wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich denn finden und vielleicht auch mal live auf einem Seminar treffen?
Ihr könnt auf meiner Homepage gucken, michaela-girsch.de. Da stehen die, sagen wir mal, so offenen Seminare. Ich bin aber weitestgehend als Dozentin eben an verschiedenen Schulen fest unterwegs. Ihr könnt aber auch meine Bücher lesen. Ich habe ein schönes Buch, Heilpflanzentee, geschrieben, Heilpflanzen in der Kinderheilkunde. Ja, und ein neues ist eben in der Mache.
Zum Thema
Entgiften mit Heilpflanzen, Überraschung. Das wird dann nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen. Da könnt ihr auch gerne auf der Homepage gucken. Das wird März, voraussichtlich April erscheinen, also pünktlich zur nächsten Frühjahrskur mit lauter guten Tipps und den ganzen Dingen, die ich jetzt erzählt habe, nochmal richtig ausführlich und gründlich natürlich.
Die beiden Bücher, die habe ich auf jeden Fall schon, also Kinderheilkunde und das Teebuch. Und ich finde, beide kann ich wirklich absolut empfehlen. Die verlinke ich auch auf jeden Fall mit in den Shownotes und deine Webseite sowieso. Und tausend Dank dir nochmal. Ich bin mir sicher, dass die Zuhörer mega viel mitnehmen konnten und hoffentlich auch jetzt nochmal so einen Anstupser bekommen haben, so eine Entgiftungskur selbst durchzuführen. Es ist wirklich nicht schwierig. Also vor allem, wenn ich eben gesund bin, dann kann ich das ganz, ganz unkompliziert machen. Ich muss mir die Tees auch selber nicht zusammenmischen. Da gibt es auch Apotheken, die ganz tolle Mischungen haben, beziehungsweise da können wir vielleicht auch nochmal was verlinken. Vielleicht kannst du da noch mal irgendwie was, eine Teemischung empfehlen.
Gerne, ja.
Wenn du natürlich so fachkundlich schon bist, dann ist es natürlich am allerschönsten, wenn du dir deine Teemischung selbst zusammenstellen kannst. Ne? Da geht natürlich nichts drüber, weil da sind dann wirklich die Heilpflanzen drin, die für dich persönlich am besten wirken.
Genau, ja.
Wunderbar. Ganz, ganz lieben Dank und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute mit dabei waren. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass du zugehört hast. Wir würden uns total freuen über eine Bewertung. Und ja, und natürlich hoffen wir, dass du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Bis dahin alles, alles Liebe und bis bald. Tschüss.
Auch von mir. Tschüss. Und danke fürs Zuhören.